Die Heftromane, in denen der Geisterjäger John Sinclair gegen das Böse kämpft, sind die meistgelesenen der Welt. Ihr Autor, Jason Dark, heißt mit bürgerlichem Namen Helmut Rellergert. In einem Reihenhaus im Bergischen Land tippt er jede Woche eine neue Geschichte. Jason Dark, wir vom Geisterspiegel freuen uns außerordentlich, dass Sie uns Zeit für ein Interview einräumen. Kommen wir gleich zu einigen ausgewählten Fragen unserer Leser. Am 10. April diesen Jahres kommt der 1500. Heftroman in den Handel. Was geht bei Ihnen bei dieser magischen Zahl durch den Kopf? Wie werden Sie dieses Jubiläum begehen?
Naja, es ist so, als ich mit John Sinclair anfing, hatte ich nicht gedacht, dass es 1500 Romane werden würden. Als ich den 1000. schrieb, da denke ich, mein Gott, eine so große Zahl, vielleicht schaffst du noch den 1500. Und in der Tat, ich habe ihn geschrieben und mir geht durch den Kopf, naja, jetzt bin ich 62, als ich anfing, war ich 27, eine verdammt lange Zeit, die ich mit John Sinclair verbracht habe. Gefeiert werden wir ein wenig vom Verlag, einige auserwählte Leute, meine Frau und ich, wir gehen dann in einem Lokal bei uns essen.
Mit einem Satan des Chicago Zittern oder im Kreuzfeuer der Todesdrachen fing Ihre schriftstellerischen Versuche an. Was hat Sie entgegen der Auffassung Ihres Vaters bewogen, Autor zu werden und den Beruf des Chemotechnikers an den Nagel zu hängen?
Naja, es ist so, ich wollte ja schon immer mal Journalist werden oder auch, naja, ganz früher als Kind wollte ich Gartnerpreise im Kino werden. Da hätte ich immer die Filme umsonst sehen können. Aber dann wollte ich Journalist werden, beziehungsweise Sportreporter. Aber mein Vater hat gesagt, lern was Anständiges und das ist alles Humbug, da kommst du nicht mit zurecht. Naja, und so habe ich mich für den Beruf des Chemotechnikers entschieden, was zwar nicht gerade die Welt war, aber ich hatte in Chemie eine gute Zensur und bin also da angefangen. Vergessen habe ich nie das Schreiben. Ich habe schon als Kind, da war ich so 13, 14, Romane weitergeschrieben. Also nach dem Wort Ende habe ich die Story für 2, 3 Seiten so geschrieben oder mir ausgedacht, wie es mir gerade eingefallen ist. Und dann kam ich zur Bundeswehr und hatte viel Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ach verdammt nochmal, versuchst du mal einen richtigen Krimi zu schreiben. Ich hatte ja sehr viel in diese Richtung gelesen und fing an mit Cliff Corner, ein Satan lässt Chicago zittern. Das war tatsächlich mein erster Roman, der allerdings nie veröffentlicht wurde. Dafür aber der zweite mit dem Titel Im Kreuzfeuer der Todesdrachen. Und das alles geschah im Jahre 1966, 67.
Wenn ich fragen darf, wo ist dann Im Kreuzfeuer der Todesdrachen publiziert worden?
Bastei.
Bei Bastei?
Ja, Bastei Verlag. Die Serie hieß Cliff Corner.
Ja, die ist bekannt.
Ja, war eine Pendant zu Jerry Cotton. Jerry Cotton spielte in New York, Cliff Corner in Chicago.
Wo wir bei Ihren Anfängen schon sind, gibt es natürlich auch diese Heftroman-Serie Gespensterkrimi, die ja 1973 im Juli bei Bastei erschien. Dazu eine Frage. Am 13.07.73 erschien der erste Roman der Gespensterkrimi-Serie Die Nacht des Hexers. Zusammen mit solchen Autoren Rebecca LaRoche, Brian Elliott, A.F. Mortimer, sehr bekannt, oder Frank DeLorca, haben Sie diese Reihe geschrieben. Sie alleine selbst 50 Titel. Welche Erfahrungen konnten Sie aus dieser Zeit sammeln? Fällt es Ihnen leichter, allein oder im Team zu arbeiten?
Nein, ich bin Individualist, das heißt, ich schreibe allein. Beim Gespensterkrimi war es ja so, damals suchte der Verlag auch eine Gruselserie, denn Pabel und Zauberkreis sind ja vorangegangen. Und niemand traute sich so recht, den ersten Roman zu schreiben. Und das habe ich dann getan. Und da fiel mir der Held John Sinclair ein. Ich hatte allerdings ein bisschen Nachhilfe genommen bei der Serie Die Zwei, in der es einen gewissen Brad Sinclair gab. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, aber die wird ja immer noch wiederholt. Und der Name John Sinclair war natürlich für mich sehr passend. Er hörte sich schottisch an und ich wollte sowas Ähnliches machen wie Jerry Cotton, nur eben, dass dieser John Sinclair Geister, Dämonen und andere abartige Geschöpfe bekämpft. Ich war dann zu faul, mir irgendwie immer wieder einen neuen Helden auszusuchen und bin bei John Sinclair geblieben. 50 Gespensterkrimis sind erschienen man merkte, dass meine Romane sich doppelt so gut verkauften wie die anderen. Und da war es nur das Gesetz des Marktes, das dann erlaubte, aus diesem John Sinclair eine eigene Serie zu machen. Ja, und so ist Sinclair dann entstanden.
Gab es bei den Gespensterkrimis Vorgaben von Seiten des Verlages?
Vorgaben gab es vom Verlag insofern, als dass wir uns an den Jugendschutz halten mussten. Das habe ich immer getan. Bei anderen Autoren klappte das nicht so. Und deshalb wurden auch in den 70ern einige Romane indiziert.
Zur nächsten Frage. In einem früheren Interview äußerten Sie, dass Sie noch nie im Londoner Yard waren, was ja der Arbeitgeber von John Sinclair ist. Mhm. Sie hatten schon ein wenig erwähnt, wie der Romanheld John Sinclair entstanden ist. Ist er eine Fiktion Ihrerseits oder wurde der Protagonist vom Bastei-Verlag vorgegeben? Bei der vorangegangenen Frage haben Sie ja schon einiges darüber beantwortet. Ich würde übergehen zur nächsten Frage.
Also ich will dazu sagen, alles, was ich gemacht habe, entstammt aus meinem Kopf. Titel, Geschichten und so weiter. Der Verlag hat keine Vorgaben gemacht.
Sind wir bei demjenigen, wo ja am 10. April das Jubiläum stattfindet? Bei John Sinclair. Ich selbst bin begeisterter John Sinclair-Leser. Ich bedauere, dass in diesem Jahr die Jubiläumsreihe vom Verlag eingestellt wird. Aber beginnen wir mal damit von Im Nachtclub der Vampire, der erste eigentliche John Sinclair-Roman in der Reihe, bis hin zu ihrem neuesten, Der Albino, kämpft John Sinclair Woche für Woche mit seinen Freunden gegen die Umtriebe des Bösen. Woher nehmen Sie die Ideen für die Storys?
Tja, ich könnte jetzt sagen, aus der Luft oder irgendwie, ich weiß es selbst nicht, die kommen so plötzlich, ich habe die Begabung praktisch aus einem blitzschnellen Gedanken, einen ganzen Roman gestalten zu können. Und zum Beispiel Nummer 1500, da habe ich irgendwo mal etwas über einen Albino gelesen und ich denke, verdammt nochmal, den hast du noch nie in deiner Serie gehabt, also machst du daraus eine Story. Und so geht das bei den meisten Geschichten, oder ging es bei den Taschenbüchern, die eingestellt wurden, aber nicht, weil sie verkauft, sondern weil ich sie nicht mehr schreiben wollte.
Ich hatte mich mal an einem früheren Gespräch daran erinnert, auf der Frankfurter Buchmesse. Wenn Sie zum Beispiel unterwegs sind, privat oder im Fernsehen Reportagen sich ansehen, kommen solche Ideen für eine neue Story? Denn ich kann mich noch erinnern, in einem ehemaligen Braunkohlentagebau,
Voreifel,
genau, hatten Sie dort Bundeswehrsoldaten gegen Monster und Zombies kämpfen lassen?
Mhm. Das habe ich mal besucht. Das ist ja nicht weit weg von hier. Da habe ich mal einen Ausflug hingemacht. Also sowas gibt es natürlich.
Ne? Ja, also ist es...
Wie die Sylt-Geschichten.
Ja.
Die sind alle, die Personen, die darin vorkommen, die gibt es alle in der Wirklichkeit.
Ne? Also ich sage, Fiktion und Wirklichkeit liegen dicht beieinander.
Ja, die überschneiden sich sehr oft.
In Ihren Romanen ist noch nie ein Kind getötet worden oder Folterungen sind für Sie ja ein Tabuthema. Sie sagen selbst, dass die Mehrheit Ihrer Leser Frauen sind. Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass in Foren oder Fanclubs der Männeranteil überwiegt?
Ja, ich meine, Frauen outen sich nicht so gern. Die lesen mehr im Stillen. Allerdings weiß ich aus meinen Leserbriefen, dass ich 50-60% Frauen haben muss. Man kann das hochrechnen. Die meisten Leserbriefe, die ich bekomme, sind eben von Frauen geschrieben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Frauen die Romane lesen, was ich aber auch immer wieder bestätigt bekomme, wenn ich mit Frauen rede, die sagen, ach ja, natürlich, John Sinclair kenne ich, lese ich immer noch und so weiter.
Zur nächsten Frage. Die Meinungen der Leser zu Ihren Storys sind weit gefächert. Wie gehen Sie mit Kritik um? Sei es positiv, aber auch negativ?
Also es ist so, dass ich mir diese ganzen Internetseiten gar nicht anschaue, weil ich dazu keine Zeit habe. Ich ziehe meinen Part durch. Wem es gefällt, ist okay. Wem es nicht gefällt, kann ich mir auch nichts für kaufen.
Wie jedem bekannt, schreiben Sie Ihre Skripte mit der Schreibmaschine. Wöchentlich so circa 150 Seiten. Mhm. Da verbrauchen Sie eine Menge an Farbbändern.
Ja.
Gibt es bei der Beschaffung dieser Probleme oder haben Sie ausreichend Vorrat?
Nein, bei der Beschaffung von Farbbändern gibt es keine Probleme. Ich brauche nur hier in meinem kleinen Ort in ein Schreibwarengeschäft zu gehen und kann mir die Farbbänder kaufen. Überhaupt keinen Ärger.
Wir haben bei uns im Geisterspiegel eine Rubrik Fanfiction. In dieser Rubrik schreibt ein Leser seine Vorstellung über einen möglichen, recht unspektakulären Tod John Sinclairs. Haben Sie selbst schon mal über ein mögliches Ende des Geisterjägers nachgedacht? Wie würde er sterben?
Ja, ja.
Wer würde einen möglichen Nachfolger antreten? Soko?
Ja, ja.
Eventuell?
Ich habe da schon drüber nachgedacht, und, aber mehr im Spaß. Ich habe gesagt, John Sinclair kommt dann nach einem Abend, in dem er und sein Freund Bill Connolly sich wirklich zugekippt haben aus der Kneipe, und John Sinclair übersieht seinen offenen Gulli, fällt runter und ist tot.
Aber das ist nur im Spaß entstanden.
Ja, das habe ich schon ein paar Mal im Interview gesagt. Aber sonst über einen Tod John Sinclairs habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Also wird er über die 1500 Heftromane hinausgehen? Mhm. Weil diese Frage interessieren sehr, sehr viele Leser.
Mhm. Ja,
geht es weiter?
Ja. Geht weiter, ja, ja. John Sinclair stirbt nicht mit 1500.
Okay. Sie hatten anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Bastei-Lübbe-Verlages und 25 Jahre John Sinclair Romanheftreihe Ihren Roman Die Rückkehr des Schwarzen Todes geschrieben. Liegt Ihnen das Schreiben eines Romans? Können wir vielleicht einen weiteren in dieser Art erwarten?
Naja, zunächst gibt es mal Die Rückkehr des Schwarzen Todes als Taschenbuch. Und ein Hardcover in der Art wird es nicht geben, weil ich ja nun auch auf anderen Schauplätzen mich breit gemacht habe. Wie im Psychokop bei Blanc Valley. Und deshalb habe ich ja auch meine Taschenbücher eingestellt beim Sinclair. Ich kann mich ja nicht verdoppeln oder verdreifachen. Ob es ein Hardcover geben wird, das weiß ich nicht. Aber wenn, dann denke ich doch ohne John Sinclair, sondern etwas völlig anderes.
Sie hatten es eben selbst erwähnt. Auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst vergangenen Jahres wurde ja bei Blanc Valley der erste Band Ihrer neuen Reihe Don Harris Psychokop vorgestellt. Ich persönlich habe ja von Ihnen ein signiertes Exemplar bekommen. Wie entstand diese Story?
Tja, wie entstand die Story? Ich meine, diese Idee spukte mir schon lange durch den Kopf. Das heißt, eben der Titel Psychokop. Und irgendwann war es soweit, dass man mich fragte oder von einem anderen Verlag fragte, ob ich da nicht etwas Neues schreiben möchte. Allerdings auch, was natürlich mit Grusel und Psychokrimi zu tun hat. Und da habe ich ja gesagt. Die Konditionen hörten sich gut an und man muss sich auch mal irgendwie verändern, auch wenn man schon so alt ist wie ich.
Mittlerweile ist der dritte Band Das schwarze Amulett erschienen. Hm. Laut Pressemitteilung des Verlages sind insgesamt 6 Bände vorgesehen. Wird es eventuell weitere Teile hoffen?
Der zweite Teil war noch nicht auf dem Markt. Da hat man mir bereits angedroht oder mir die Verträge für die Romane 7, 8, 9 geschickt. Also ich werde in einigen Tagen dem Psychokop Nummer 7 anfangen.
Das hört sich sehr gut an.
Ja.
Also können wir damit rechnen, dass es, wie bereits gesagt, über die 6 Bände hinausgeht?
Ja, natürlich. Bis Band 9 stehen die Titel fest. Das ist Band 7 ist zum Beispiel 3 Gräber in Sibirien.
Mhm.
Band 8 ist, das muss ich eben kurz nachdenken, Triadenterror. Und Band 9 wird heißen Dämonikus.
Lehnen sich bei der Story um Don Harris an John Sinclair an oder gibt es da ganz andere Dinge?
Nein, Don Harris ist anders als John Sinclair. Vor allen Dingen agiert er weltweit. Und bei John Sinclair gibt es andere Dämonen, sage ich mal, als bei John Harris. Don Harris ist so ein bisschen mehr an die Wirklichkeit angelehnt. Also da werden keine Monster kommen oder Riesentiere und so weiter, sondern das geht in andere Bereiche.
Zu einer ganz speziellen Frage, wo Sie als Autor uns eventuell umfassend Antwort geben können. Natürlich aus Ihrer Sicht. Wenn ich durch Buchhandlungen gehe, Bahnhofsbuchhandlung zum Beispiel, sehe ich, dass in den Drehständern sich von Jahr zu Jahr die Reihen der Romanhefte, die uns natürlich interessiert, sich lichten. Wie zum Beispiel Al Capone, Chicago oder auch der Geisterfänger wurden ja eingestellt. Wie sehen Sie persönlich der gegenwärtigen Entwicklung des Heftromans? Geht der eventuell, ich sage mal auf gut Deutsch, den Bach runter? Oder gibt es keine weiteren Möglichkeiten der Verlage, sei es von den verkauften Exemplaren, dass es dort eventuell Probleme gibt? Ich erinnere mich an Mickey Mouse, habe dort einen Artikel gelesen, dass sogar dieser Comic auch an Verkaufszahlen weit, weit nach unten geht.
Ja, das stimmt. Das ist traurig, dass die Entwicklung so sich fortgefressen hat, sage ich mal. Aber durch die neuen Medien ist so viel hinzugekommen, dass viele junge Leser gar nicht mehr wissen, dass es diese Romane überhaupt am Kiosk gibt. Und hinzu kommt noch eine Konsolidierung der Firmen. Da sagt man einfach, mein Gott, diese Serie bringt nicht mehr genug Gewinn. Die Rendite taucht nicht viel, auch wenn sie noch vielleicht 2.000-3.000 Euro bringt. Zack, wir setzen sie ab, das alles lohnt sich nicht mehr. Es werden einige überleben, aber ob es die Heftromane in 10 Jahren noch gibt, glaube ich auch nicht. Es wird sich auf andere Medien ausweiten, Internet und so weiter, Downloaden von Romanen, das wird alles sehr in der Zukunft der Fall sein.
Da sind wir gleich bei der nächsten Frage. Andere Medien. Welchen Einfluss haben Sie auf die Hörspiele oder Hörbücher, die zum Beispiel vom Tonstudio Braun oder von Wortart erstellt werden? In puncto John Sinclair.
Ja, da habe ich sehr großen Einfluss. Also da ist jedes Wort von mir abgesegnet worden. Denn Oliver Döring, der ja nun der Schreiber der Hörbücher ist oder Hörspiele, macht das fantastisch. Und es werden in diesem Jahr wieder einige tolle Sachen auf den Markt kommen. Aber und natürlich hat man bei Random House gemerkt, dass diese Hörspiele Bestseller sind. Und deshalb erscheinen im nächsten Monat, im April, direkt schon die beiden ersten Psychokop-Hörspiele. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber der Sprecher des Don Harris ist der neue Bond-Sprecher, Dietmar Wunder.
Dietmar Wunder?
Ja, das nicht den Don Harris.
Das hört sich sehr interessant an.
Und Elektra, seine Freundin, wird gesprochen von der deutschen Stimme von Angelina Jolie. Das wird auch natürlich wieder ein Hammer. Gemacht von Wortrat, und Oliver Döring hat auch die Drehbücher geschrieben. Und es geht natürlich weiter. Die ersten 6 Hörspiele sind sicher, weil ja auch schon die Romane vorliegen.
Also liegen sehr, sehr viele Projekte schon, ich sag mal, nicht mehr in der Schublade ihrerseits, sondern es geht vorwärts.
Ja.
Eine ganz spezielle Frage. Was lesen Sie persönlich?
Oh.
Nicht nur die Tageszeitung.
Ja, wo ich wollte gerade sagen, gerade habe ich die Welt am Sonntag gelesen. Nee, ich lese persönlich ein Buch mit dem Titel von dem Michael Bajan, Der Gottesmacher. Das ist auch einer der Autoren, die über den Heiligen Gral und seine Erben geschrieben haben.
Und
ich lese ganz gerne Geschichtsbücher, aber auch Krimis von Patterson zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber James Patterson bleibt für mich flott.
Und was halten Sie? Und was halten Sie von anderen Autoren in Richtung, ich sag mal, dieses neue Wort Dark Fantasy oder auch rein horrormäßig? Interessiert Sie das persönlich auch als Schreiber eines Gruselromanserie?
Ich lese an sich relativ wenig Horrorromane, und ich weiß, da sind so einige auf den Markt gekommen. Ich glaube, Heiner hat Heiner Hardcore gebracht, Punkte Horror, aber das ist mir alles ein bisschen zu blutig.
Sie mögen lieber Ihre Art, die Sie seit Jahren haben, diesen Gruselsoft.
Obwohl der Psychokop ein bisschen härter geschrieben ist.
Also das stimmt, ich habe alle 3 durch.
Da brauche ich nicht so auf den Jugendschutz zu achten.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, den Lesern einmal das zu sagen, was Sie in einem Interview noch nie gefragt wurden. Vielleicht Worte an Ihre Stammleser, an Ihre Fans?
Tja, das ist natürlich schwer. Ich bin schon alles Mögliche gefragt worden. Aber ich hoffe nur, dass meine Leser mir so lange die Treue halten, wie ich in der Lage bin, meine Romane, sei es um John Sinclair oder sei es um der Psychokop, zu schreiben. Das wäre für mich wirklich eine große Befriedigung.
Jason Tark, ich möchte mich für das sehr aufschlussreiche, interessante Interview mit Ihnen bedanken. Es hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht, Sie mal persönlich wieder zu hören. Und ich denke, dass dieses Interview, was wir auch als Hörmöglichkeit auf unserer Website geisterspiegel.de setzen werden, bestimmt unsere Leser sehr fleißig verfolgen.
Ja, das hoffe ich. Und ich freue mich immer, wenn ich ein Interview geben kann, in dem der Fragende auch so über John Sinclair Bescheid weiß wie Sie. Das ist immer gut.